Mir geht es auch gar nicht darum, alles schön zu reden, sondern es geht mir eher darum zu gucken, wie schaffen wir es trotz unserer Einschränkungen und in diesem Moment finde ich das Wiederaufstehens, wenn man vielleicht denkt, boah, ich kann echt nicht mehr und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann gibt es oft im Leben so einen Punkt, wo man denkt, so und jetzt erst recht und jetzt starte ich nochmal durch.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Mutig durchs Leben, der Podcast für Mutmachergeschichten. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in den Podcast zu Wort. Mein Name ist Warenka Kähling und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen ermutigenden Lebensgeschichten. Liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass du hier bist bei mir im Podcast Mutig durchs Leben. Ich bin ja über dich gestolpert, sozusagen, als ich ein Buch gelesen habe, Buntes Mutgeflüster. Und da hast du ein Kapitel geschrieben. Das ist ja ein Buch mit mehreren Geschichten von Parkinson-Betroffenen. Mhm. Und du hast da ein eigenes Kapitel dazu beigesteuert und ich fand das so spannend. Dann habe ich dich angeschrieben und du hast geantwortet und das fand ich super. Und jetzt sitzt du hier bei mir im Podcast und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde. Das, für mich ist es so die Premiere. Ich bin das erste Mal in einem anderen Podcast und ja, ich freue mich total. Ich finde das ein tolles Projekt von dir.
Ah, das
ganz
ist
super.
Premiere, sagst du. Das ist das erste Mal. Ja, okay.
Genau.
Ja, gut. Na dann, du hast ja selbst einen Podcast. Der heißt ja Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mhm. Und ja, da habe ich den Namen gelesen, fand den super. Aber warum jetzt erst recht? Wie kamst du dazu?
Genau. Also, sag ich mal, am Anfang dieser ganzen Zeit, wo ich meine Diagnose bekommen habe, so vor 3 Jahren, da ja, war es schon so, dass ich ziemlich durch den Wind war und auch dachte, ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergehen soll mit Parkinson. Und für mich war das so ein positiver Gegenentwurf zu dieser Trostlosigkeit, die mir anfangs entgegenschlug. Und letztendlich auch so soll dieser Titel auch so ein bisschen die Hoffnung darauf vermitteln, oder die ich damals so hatte, eben Anregungen von meinen Podcast-Gästen zu bekommen, ja, für ein gutes Leben, trotz und mit Parkinson.
Mhm. Ja, und deshalb jetzt erst recht.
Mhm. Genau, jetzt erst recht.
Und deine Botschaft ist wirklich so, dass du positive Geschichten rüberbringen möchtest. Oder was ist da genau deine Botschaft mit dem Podcast, den du machst? Du hast ja da verschiedene Gäste immer wieder. Nach was suchst du da in deinem Podcast?
Ja, ich habe den gestartet vor 2,5 Jahren, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich brauche Menschen, die mir sagen, dass man mit dieser Erkrankung leben kann. Ich bin ja nun jung erkrankt, war 40 Jahre, als ich die Diagnose erhalten habe. Mhm. Und da hat man einfach, oder da dachte ich, ich habe einfach noch wenn ich Glück habe oder wie auch immer man das sehen kann, noch wahrscheinlich ein langes Leben mit Parkinson vor mir. Und ich wollte gerne wissen von Menschen, wie man es schaffen kann, damit gut zu leben. Denn ich hatte anfangs, wie das so ist, man googelt dann doch das eine oder andere und habe mich wirklich auch erschreckt bei dem, was ich so las und sah. Und wenn man so begreift, dass Parkinson ja auch eine Erkrankung ist, die fortschreitend ist und die man nicht aufhalten kann, die man medizinisch gesehen nicht mal wirklich verlangsamen kann, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Und dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, habe ich auch gedacht, also es muss doch Menschen geben, die mir sagen können, wie ich damit leben kann und ob ich damit leben kann. Und ich dachte, die kann ich ja nur finden, indem ich irgendwie öffentlich werde. Und habe dann gedacht, ja, was soll's, ich versuche es einfach mal und starte diesen Podcast. Und habe dann tatsächlich auch viele Menschen gefunden, die ihre Geschichten erzählen wollen. Und mir geht es letztendlich in dem Podcast darum, jetzt, das war mir auch von Anfang an wichtig, dass es nicht so rüberkommt wie, das Leben ist schön mit Parkinson und wir kriegen das schon hin. Also dass es eine herausfordernde Erkrankung ist, das ist, glaube ich, allen klar, die sich näher damit beschäftigen. Mir geht es auch gar nicht darum, alles schön zu reden, sondern es geht mir eher darum zu gucken, wie schaffen wir es trotz unserer Einschränkungen und in diesem Moment, finde ich, des Wiederaufstehens, wenn man vielleicht denkt, boah, ich kann echt nicht mehr und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann gibt es oft im Leben so einen Punkt, wo man denkt, so und jetzt erst recht und jetzt starte ich nochmal durch. Und diesen Punkt wollte ich gerne mit meinen Gästen so ein bisschen mehr anschauen und gucken, was hat ihnen geholfen in dieser Situation.
Ja. Du hast ja eben auch eine besondere Sendereihe da drin, und zwar Parkinson bewegt die Welt. Und das fand ich besonders spannend, weil das sind ja englische Interviews. Und
Ja.
ja, worum geht's da?
Genau, da habe ich auch eine ganze Weile mit mir gehadert, ob ich das machen soll. Ich habe ja jetzt in den ersten 1,5 oder 2 Jahren hatte ich rund 50 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit, die selber an Parkinson erkrankt sind und die ihre Geschichte geteilt haben in dem Podcast mit mir. Und das war allein schon total spannend und toll und es war interessant zu sehen, wie viele Menschen es tatsächlich auch gibt, die eine gute Geschichte haben oder die ihre Geschichte erzählen mögen. Ich habe aber auf dem Wege auch viel Kontakt auch zu Menschen bekommen, die aus dem Ausland, ne? Und dann habe ich immer gedacht, boah, das wären auch so spannende menschen. Und ich habe mal eine Zeit lang in Schottland gelebt, also ich bin mit dem Englischen eigentlich ganz gut bewandert, bin aber nicht perfekt im Sprechen und habe dann irgendwann gedacht, so, jetzt legst du mal den Perfektionismus ab und versuchst das einfach mal auf Englisch zu machen.
Ja, das braucht Mut.
Das braucht Mut, habe ich auch gedacht, und das habe ich einfach dann gemacht. Und das sind inzwischen, habe ich, glaube ich, ich überlege gerade, Menschen aus Island, aus USA, Kanada und Uganda habe ich interviewt. Und das waren ganz, immer ganz spannende Menschen auch mit ganz tollen Geschichten, ja.
Ja, das ist ja dann nicht nur eine andere Sprache, sondern auch eine andere Kultur, die du da mitbringst dann in den Interviews. Und Parkinson ist wahrscheinlich auch eine Erkrankung, die ist zwar überall, ja, man hat denselben Namen, aber ich glaube, in anderen Ländern ist das noch mal anders, oder? Ist es da, merkst du da Unterschiede?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt, ich sag mal jetzt mit den Menschen aus Island, Kanada und USA ist man ja ungefähr auf einem ähnlichen Stand, auf einem ähnlichen Behandlungsstand, wie die Krankheit gesehen und behandelt wird. Obwohl man da auch merkt, ich habe manchmal das Gefühl, dass auch in den USA oder im englischsprachigen Raum wird die Erkrankung nicht so, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die haben manchmal einen leichteren Umgang, einen humorvolleren Umgang mit. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, es schlägt einen das so und man denkt, oh, es ist so ganz schrecklich. Und die haben einfach einen anderen Humor manchmal. Und das hat mir auch, huch, Knopf verloren.
Mach
Und das
nichts.
hat mir manchmal auch ganz gut getan, einfach mal zu hören, dass sie da irgendwie auch mal Witze drüber machen oder mal ein blödes Lied dichten auf Parkinson oder so, was man in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht so hört. Und das war irgendwie ganz, ganz cool, fand ich. Auch noch mal so ein bisschen leichteren Blick darauf zu nehmen.
Mit Humor.
Mit Humor, genau.
Ja,
Und
das
was
kann ich.
natürlich mit Uganda total spannend war oder bewegend für mich auch, da hatte ich einen Mann, dessen Mutter an Parkinson erkrankt war, die schon verstorben ist und der mir ihre Geschichte erzählt hat. Und in Uganda ist eines der ärmsten Länder der Erde. Da ist es tatsächlich so, dass gerade in vielen Gebieten Parkinson noch so gesehen wird als Hexerei, dass Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, gemieden werden. Da heißt es, das ist ansteckend und du kannst es auch kriegen. Das heißt, wer an Parkinson erkrankt, wird tatsächlich verbannt aus der Gesellschaft. Und der Hennington hat mir ziemlich plastisch erzählt, wie seine Mutter dann, ja, man kann es gar nicht anders beschreiben, elendig gestorben ist. Weil es einfach diesen Aberglauben da gibt, der auch immer weiter verbreitet wird. Und er hat ein ganz tolles Projekt gestartet, um genau dagegen anzugehen, Aufklärungsarbeit zu machen, weil er sagt, ich möchte nicht, dass irgendein Mensch so leiden muss wie meine Mutter. Und diese Geschichte, die enorm berührend ist, aber die auch so eine Kraft hat dahinter, diese tragische Ereignis und trotzdem diese Kraft von diesem Mann zu sagen, der nimmt wirklich seine ganze Energie, sein ganzes Geld, alles, was er hat, in dieses Projekt, hat auch gute Unterstützung inzwischen schon. Aber das sind so Geschichten, die mich total bewegen und wo es natürlich auch toll ist, reinzuschauen, reinzuspüren und auch zu begreifen, was wir auch trotz aller Schwere mit der Erkrankung, was wir auch in Deutschland oder im westlichen Teil der Welt für ein Glück haben, was wir auch an Behandlungsmöglichkeiten haben hier.
Das wird einem noch mal bewusst, wenn man so solche Geschichten hört, kann ich mir
Auf
vorstellen.
jeden Fall, ja.
Ja, du hast ja eben diese positiven Geschichten, suchst du, und du hast damals, als du deine Diagnose erhalten hast, hast du ja selbst gesagt, du hast nach im Internet danach gesucht und hast nichts gefunden. Ist es immer noch so? Oder wie kommst du denn, vielleicht eine andere Frage dazu noch, wie kommst du eigentlich zu deinen Podcast-Gästen? Weil du suchst ja nach solchen Geschichten.
Genau, das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Ich habe gedacht, wie finde ich denn jetzt die Leute? Wie kommen die irgendwie zu mir? Und dachte noch, das wird wahrscheinlich ganz schwierig. Oder vielleicht denken die Leute auch, ja, mein Gott, was soll ich da Positives erzählen? Das ist nur mal eine blöde Krankheit. Aber das war gar nicht so. Das machte so, also ich habe immer jeden Menschen, den ich interviewt habe, habe ich gefragt, kannst du Leute noch empfehlen? Und die hatten immer zwei, drei, manchmal 10 Leute in petto, die sagten, ja, der ist toll. Und den kannst du mal. Und es war so eine, das hat sich einfach so weitergesponnen. Und das ist auch heute noch so. Also ich habe viel mehr Infos über tolle Menschen, als dass ich sie unterbringen kann in meinem Podcast, weil ich inzwischen, also anfangs hatte ich das wöchentlich, dann zweiwöchentlich, jetzt merke ich, die Kräfte reichen einfach auch nur, um es gut zu machen, sage ich mal, für alle 3 Wochen, aber dann habe ich auch eine neue Episode. Und da ist dann auch gar nicht so viel Zeit letztendlich für, aber ich versuche mal immer so eine Liste zu machen und die Leute so ein bisschen nacheinander abzuarbeiten.
Weißt du
Ja.
eigentlich, wie viele Zuhörer du hast?
Ehrlich gesagt nicht. Da bin ich technisch irgendwie immer ein bisschen dusselig. Ich kann das zwar in meiner Podcast-Statistik so ein bisschen bei meinem Podcast-Dienst ablesen. Da habe ich vielleicht so pro Folge hören das manchmal so 500 Leute, aber bestimmte Podcast-Dienste wie Spotify, die zählen einzeln. Da müsste ich also nochmal nachgucken, was da ist. Dann gibt es auch Leute, die es über meine Homepage hören. Das wird irgendwie nicht erfasst oder ich habe noch nicht begriffen, wie ich das lesen kann. Also, aber ehrlich gesagt ist mir das auch gar nicht so wichtig. Ich weiß es nicht wirklich, wie viele meinen Podcast hören. Ich glaube, dass es mehr sind, als ich denke. Aber letztendlich mache ich diesen Podcast, das will ich auch nochmal so sagen, ich habe diesen Podcast gestartet und mache ihn auch immer noch in erster Linie für mich tatsächlich, weil ich diese Geschichten brauche. Und, und für den einen Menschen, der gerade zuhört, für den mache ich das mit. Und wer sonst noch dabei ist, ich weiß es gar nicht, aber genau.
Ja, eben, das ist ja auch wichtig, dass du hast ihn ja gestartet, um für dich Antworten zu finden oder eben diese Positivität in reinzubringen, weil es gibt, du hast da geschrieben, dass du oder erzählt in einer deiner ersten Folgen, dass du nach Menschen gesucht hast, die eben solche Geschichten erzählen und die gerade deswegen glücklich sind oder trotz dem glücklich sein können und eben das gerade deswegen glücklich sind. Da bin ich auch noch mal drüber, habe ich gelesen und dachte, ja, gibt es denn wirklich Menschen, die deswegen, weil sie Parkinson haben, glücklich sind? Also, oder wie hast du das da gemeint?
Also ich habe tatsächlich in meinem Podcast jemanden interviewt, die Beate Hilker, die mir sagte, der Tag der Diagnose, als mir gesagt wurde, ich habe Parkinson, war der glücklichste Tag meines Lebens. Und das war so eine Aussage, wo erstmal alle so schlucken und denken, wie kann
No.
das denn sein? Sie wurde aber jahrelang, wirklich viele, viele Jahre lang, wurde die Erkrankung nicht erkannt. Ihr ging es immer schlechter, ihr ging es richtig schlecht und es lief immer so unter Psychosomatik, was auch immer. Bis dann irgendwann jemand sagte, nee, das ist Parkinson und dann auch eine Behandlung beginnen konnte. Und sie sagte von da an, so wirklich, dass, als sie endlich ihr jemand geglaubt hat und als es klar war, dass was es ist, dass man es auch behandeln konnte, von dann ging es ihr einfach auch besser und sie hat sich wieder viel besser gefühlt. Und das ist auch, das ist sicherlich für manche, die länger auf der Suche sind, schon so ein Thema, dass sie sagen, jetzt kann ich wieder anders leben. Aber ich glaube, dass so eine Krankheit, was ja auch so eine Krise ist im Leben, wie es ja ganz viele Krisen gibt, ob es eine Scheidung ist, der Tod eines geliebten Menschen oder ein Jobverlust oder wie auch immer, das führt ja immer zum Umdenken, zu so einem Stopp im Leben, finde ich, und zu so einer Umstrukturierung. Man wird auf das zurückgeworfen, was wirklich wichtig ist für einen selber im Leben. Und da, ich glaube, das ist so der Moment, wo wir immer auch so eine Wahl und so eine Chance haben, unser Leben nochmal neu zu gestalten. Und deswegen glaube ich, dass man auch mit so einer oder nach so einer Krise noch mal ein glücklicheres Leben haben kann als vielleicht vorher, wo man in so einem Hamsterrad steckte.
Ja, das ist spannend, weil dann macht man sich Gedanken, wenn es einem nicht so gut geht. Und du hast ja auch gesagt, dass du in unserem Vorgespräch hast du erwähnt, dass wenn eine Krise im Leben, man eine Krise im Leben hat, sei es eine Erkrankung, ein Unfall oder sonst was, dass man die Prioritäten anders setzt. Wie war das denn bei dir? Hast du auch die Prioritäten anders gesetzt? Oder warst du gezwungen dazu?
Schon auch. Also ich sag mal, mir ging es ja schon vorher längere Zeit nicht so gut. Parkinson ist ja, um das vielleicht nochmal ein bisschen mit reinzunehmen, Parkinson ist ja eine Erkrankung, die in der Regel 10 bis 20 Jahre schon im Körper vorher beginnt, bevor man überhaupt die Diagnose stellen kann. Die Diagnose stellt man auch heutzutage immer noch eher an den motorischen Symptomen. Das sind so dieser Tremor, den nicht alle haben, aber ich auch nicht, aber viele. Verlangsamte Bewegungen oder Steifigkeit in den Bewegungen oder dass man so eine Gleichgewichtsproblematik dazu bekommt. Das sind so die Hauptsymptome. Und daran wird es oft diagnostiziert. Aber der eigentliche Ursprung der Erkrankung, der liegt 10 bis 20 Jahre zurück in der Vergangenheit. Und da ist die Wissenschaft gerade dran zu gucken, wie können wir an diese Stunde Null zurückkommen, um zu schauen, was läuft da schief. Das weiß man noch nicht. Und deswegen ist diese Erkrankung auch schon ziemlich lange im Körper. Und mir ging es ja auch schon länger tatsächlich nicht gut. Und ich habe in der Zeit auch immer schon gedacht, was ist es dann? Ich hatte immer so einen Schwindel, so eine Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Dann hatte ich eine Depression und wusste nicht, wo die herkam. Ich konnte schlechter riechen. Aber das waren alles so Puzzleteile, die habe ich nie zusammensortiert, sondern dachte, das sind alles so verschiedene Baustellen. Und man zweifelt dann irgendwann an sich selber und denkt auch, was ist denn los mit dir? Und bist du einfach älter oder was auch immer das sein kann. Und dann bin ich aber irgendwann dann auch an den Punkt gekommen, wo ich dann dachte, ich muss selber gucken, was ich tue und habe auch, oder was ich für mich tun kann, und habe da schon auch so ein bisschen begonnen, meine Prioritäten zu verschieben und zu gucken, was brauche ich denn wirklich im Leben und was ist wichtig, und vielleicht auch Arbeit ein bisschen weiter hinten ranzuschieben und mehr zu gucken, wie geht's der Familie, wie geht's den Kindern, und eben auch, ja, meine Prioritäten sind auch heute mit der Diagnose echt anders, weil ich sage, ich kann jetzt besser Nein sagen. Also nicht richtig gut, aber ich kann es besser.
Ja.
Und ich kann auch besser Dinge einfach liegen lassen, wo ich früher so perfektionistisch, das musst du jetzt noch schaffen. Nee, ja, die kann ich jetzt einfach liegen lassen und wirklich den Moment genießen und wirklich Dinge tun, die ich wirklich tun will. Die tue ich auch einfach, ohne sie lange aufzuschieben.
Super. Also das ist etwas, das du jetzt gelernt hast, dass dir wichtig ist,
genau,
dass du wirklich das tust, was du gerne tust, und auch mal eben Nein sagst. Das ist, stelle ich mir vor, ist es gar nicht so leicht. Oder wie machst du das?
Ja, genau, ist es auch nicht. Also ich habe ja jetzt immer, denke ich immer, blöd, wie es klingt, aber ich habe jetzt eine gute Ausrede. Früher, wo ich noch unter psychosomatisch lief, hat man mir gedacht, naja, jetzt raff dich mal auf, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich habe immer versucht, diese Symptome zu ignorieren und habe so ein bisschen auch das Vertrauen in meinen Körper dadurch verloren, weil ich immer dachte, das ist irgendwie falsch und was du fühlst, ist nicht richtig. Und die Ärzte sagten immer, alles in Ordnung mit ihnen, Blutwerte bestens. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, der Körper zeigt uns genau, wenn irgendwas nicht stimmt. Und wir müssen es einfach auch wahrnehmen und ernst nehmen. Und überhaupt dieses Gefühl wieder zurückzufinden in meinen Körper war gar nicht so einfach, ne? Und aber da hilft mir das schon jetzt, dass ich auch dann auch sagen kann, Leute, ich habe Parkinson, ich gehe offen damit um, ja, und ich schaffe es nicht. Und dann ist das auch nie ein Thema, wenn ich ganz klar sage, ich bin zu erschöpft, ich krieg's nicht hin, oder dann, ich sage das auch nicht leichtfertig, aber wenn ich sage, dann wissen die Leute auch, nee, jetzt geht's auch nicht, und dann muss man nicht mehr diskutieren.
Ja, du gehst offen mit deiner Erkrankung um. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich kenne auch einige, die das nicht tun, bewusst nicht tun. Wie kannst du das verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich schiebe das mal beiseite, ich lebe mein Leben und ich kommuniziere das nicht so offen nach außen, dass ich eigentlich das in mir trage?
Ich kann das total verstehen. Und das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Es gibt ja so viele Bewältigungsmodelle, wie es Menschen gibt, sicherlich. Und jeder hat so seinen Weg. Und jeder muss auch seinen Weg und darf seinen Weg alleine finden. Mein Weg war immer der offene Umgang, weil ich seit 18 Jahren in der Selbsthilfe arbeite und eigentlich gelernt habe in diesen 18 Jahren, wir müssen reden, wir müssen uns öffnen, wir müssen uns zeigen, damit unser Gegenüber eine Chance hat zu verstehen, wie es uns geht. Aber es ist nicht das Nonplusultra für jedermann. Und es gibt Menschen, die einfach sagen, ich habe vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder ich bin da unsicher oder es ist meine Privatsache. Ich kann das gut verstehen und kann das auch so stehen lassen. Mhm. Ich glaube nur immer, dass es aus meiner Erfahrung auch, dass wir uns und anderen auch immer eine Chance auf Verständnis, auf ein ehrliches Miteinander nehmen, wenn wir eben nicht ehrlich miteinander reden. Und das hat jetzt nicht nur mit Parkinson zu tun, sondern auch mit ganz vielen anderen Themen bei uns im Leben, ne? Wie, ja, wie oft, wenn wir uns unterhalten und fragen, wie geht's dir? Und man sagt, ja, alles gut. Also wie oft ist denn das wirklich so, dass es uns gut geht? Und wie oft sagen wir das einfach nur so, weil wir jetzt gerade nicht kein Fass aufmachen wollen oder so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich öffne und gerade auch in der Zeit, wo ich mit der Depression zu tun hatte und einfach davon auch erzählt habe, da habe ich gemerkt, wie viele Menschen in meinem Umfeld auch auf einmal sagten, Mensch, ich hatte auch schon mal eine Depression oder meine Mutter ist betroffen oder ich war früher mal 2 Jahre in Therapie. Und ich dachte, wow, das habe ich überhaupt nicht gewusst.
Ja.
Und das sind so Dinge, über die man nicht spricht und die man dann, wo man den anderen auch eine Chance gibt, sich zu öffnen, wenn man sich selber öffnet. Und in dem Moment, wo wir rausgehen und uns zeigen, wie wir sind, kommt auch aus meiner Erfahrung ganz viel Ehrlichkeit zurück.
Ja, wenn man sich selbst verletzlich zeigt, dann kommt auch ganz viel Resonanz, die man in dem Moment gar nicht erwartet.
Genau.
Ja, und gibt es auch, du hast ja vorhin kurz erwähnt, deine Arbeit. Du arbeitest als Sozialarbeiterin mit rheumatisch erkrankten, chronisch erkrankten Kindern und Jugendlichen, deren Familien. Und inwiefern hat dir das dabei geholfen, dass du so das so akzeptieren kannst oder das so leben kannst.
Ich glaube, das war ein ganz basal wichtig für mich, diese Arbeit. Und ich habe ja immer das Gefühl, dass die Dinge im Leben so kommen, wie sie kommen sollen. So glaube ich, also habe ich früher nicht gedacht, aber inzwischen glaube ich, dass das alles irgendwie einen Sinn hat. Und dass ich glaube, ich diese Arbeit mich auch auf das vorbereitet hat, was jetzt in meinem Leben kommt, weil ich in den 18 Jahren, die ich bei dem Verein, ich arbeite beim Selbsthilfeverband, Bundesverband Kinderrheuma e.V., der sich eben um Familien deutschlandweit kümmert, die rheumakranke Kinder haben. Und da habe ich jetzt in den letzten 18 Jahren so viele Lebensgeschichten erlebt. Also Rheuma ist auch wirklich eine schwerwiegende Erkrankung, auch im Kinder- und Jugendbereich, auch nicht heilbar, ist besser behandelbar als Parkinson, aber es gibt auch da schwierige Verlaufsformen, die wirklich auch nicht schön sind und wo es auch immer wieder schwierig wird. Und da habe ich auch so viele Bewältigungsstrategien und Menschen kennengelernt, wo man so von außen manchmal denkt, der ist doch relativ leicht betroffen. Warum machen denn die Eltern da jetzt so ein Bohai? Warum sind die denn so verzweifelt und nur noch am Weinen? Während andere, die vielleicht 40 Gelenke betroffen haben und entzündet, die gehen anders durchs Leben. Und ich finde, das ist, aber auch da habe ich gemerkt, es gibt keinen einfachen Weg, ne? Und für den einen ist das vielleicht nochmal eine Lebenskrise, die gerade zu viel ist, ne? Für den anderen, der hat vielleicht schon so einen Rucksack an Bewältigungsstrategien dabei. Aber was ich wirklich gelernt habe in den 18 Jahren, ist, dass es immer einen Weg gibt. Es gibt immer einen Weg und meistens nicht nur einen, sondern mehrere. Und man muss wirklich gucken und darf gucken, welcher Weg ist für mich der richtige.
Das ist schön. Ja, das finde ich ein ganz schöner Gedanke, dass es immer einen Weg gibt, weil du hast ja selbst gesagt, es war nicht immer so. Du hast nicht immer so gedacht, wie du heute darüber denkst. Und du hast dich aber mit Persönlichkeitsentwicklung ja auch auseinandergesetzt. Das hast du schon, bevor du dir die Diagnose erhalten hast. Ist das so?
Genau,
Und
ja.
wie bist du denn dazu gekommen damals?
Also das war wirklich, weil ich ja, weil ich letztendlich schon früher Probleme hatte und immer nicht ganz genau wusste, was ich damit anfangen sollte und wo die jetzt herkommen. Und dann kommt man natürlich immer mal auch so an den Punkt, da ich meine, liegt es an dir selber, musst du vielleicht selber für dich nochmal gucken. Und dann bin ich auch auf den tollen Podcast von der Laura Marlina Seiler gestoßen, die, sag ich mal, in Deutschland auch, ich glaube aber auch im deutschsprachigen Raum ziemlich bekannt ist im Bereich persönliche Weiterentwicklung. Und die hat mich so spontan angesprochen von ihrer Art und weil sie so als Ziel hat, Menschen in ihre Kraft zu bringen und wieder an sich selber zu glauben und ihr Leben selbstbewusst und erfolgreich zu gestalten, nach ihren eigenen Wünschen. Und genau, in dieser Podcast hat mich total angesprochen und da bin ich auch so ein bisschen dann drauf eingestiegen und hängen geblieben. Und da habe ich so viele gute Gedanken und Ansichten mitgenommen. Und ich finde, ja, wenn man jetzt persönliche Weiterentwicklung sich anguckt, das geht natürlich in die Richtung Spiritualität, aber das ist längst nicht mehr in irgendeiner Esoterik-Ecke, wie man vielleicht denken könnte, mit
Nein.
Räucherstäbchen und irgendwas, sondern das ist wirklich, und das finde ich auch toll, heute ganz weit verbreitet. Es gibt viele Mentoren, es gibt viele Online-Angebote oder auch Präsenzangebote, die sich damit beschäftigen. Und es geht letztendlich immer darum zu gucken, wie kann ich mein Leben so leben, damit, dass ich das bestmögliche Leben für mich gestalten kann und vielleicht auch für alle Menschen um mich herum. Da geht es darum, mit der Vergangenheit Frieden zu schließen, sich selber zu lieben. Denn das ist ja mal der Schlüssel dazu, dass man andere auch lieben kann. Und letztendlich den Frieden in sich selber zu finden. Und Frieden in sich ist ja auch, finde ich, die Grundlage dafür, dass es Frieden in der Welt geben kann. Wenn jeder mit sich im Reinen ist, dann hätten wir das alles nicht.
Das stimmt, ja.
Aber da so weit sind wir noch nicht.
Ja, nee, leider nicht. Da braucht es noch ein bisschen. Und du sagst ja auch selbst, es hat dir dann wirklich geholfen in diesem Zusammenhang dann besonders, oder?
Ja.
Als du die Diagnose erhalten hast, warst du ein Stück weit auch selbst erleichtert oder war das trotzdem ein großer Schock für dich?
Also ich habe ja ganz viel in den Jahren zuvor gegoogelt und gelesen und habe immer versucht herauszufinden, was kann das denn sein? Ich bin auf 1000 Sachen gekommen. Auf Parkinson wäre ich im Leben nicht gekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass es in den Suchen immer mal auftaucht, aber ich habe es immer abgetan, weil ich den Tremor nicht hatte. Und dachte, jetzt kann es ja nicht sein. Und es war, also ganz am Anfang war ich ziemlich ruhig, weil ich dachte, das ist ja ein Ding, jetzt hast du auf einmal doch so eine schwerwiegende Diagnose, nachdem sie dir jahrelang gesagt haben, das ist nur psychosomatisch und bringen Sie mal Ihr Leben in Ordnung, so nach dem Motto. War eigentlich in Ordnung, dachte ich, aber man weiß ja nie, was vielleicht irgendwo traumatisch versteckt ist.
Ja.
Aber genau, also am Anfang war ich relativ ruhig, weil ich dachte, okay, krass, jetzt habe ich dann doch eine Diagnose. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr rutscht man in so ein Tal. Also ich bin in so ein Tal gerutscht. Ich dachte, je mehr ich las, umso erschreckter war ich. Und dann habe ich Menschen getroffen, die auch schon länger erkrankt sind. Und es hat mich alles zutiefst erschreckt, wie diese Menschen aussehen, wie sie sprechen oder wie sie auch nicht mehr sprechen und wie eingeschränkt sie sind. Und man sieht sich natürlich selber in der Zukunft und denkt, in 15 Jahren sitzt du genauso hier, ne? Und das ist schon schwierig gewesen. Andererseits zu wissen, dass endlich jemand glaubt und dass es keine Einbildung ist, sondern dass es tatsächlich eine ernstzunehmende Erkrankung ist, eröffnet ja auch die Möglichkeit, eine Behandlung zu beginnen. Und eröffnet die Möglichkeit, und darauf habe ich immer gewartet, irgendwie eine Gruppe zu finden von Menschen, denen es genauso geht wie mir. Da habe ich ja jahrelang immer gedacht, wo bin ich denn? Ich passte nicht zu Depressionen, Psychosomatik auch nicht so richtig. Und das war für mich eine Erleichterung, dann zu wissen, okay, da gehöre ich hin. Das ist meine Hut sozusagen, meine Gruppe. Und ich muss wirklich sagen, die Parkinson-Community, die es gibt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und weltweit, ist einfach grandios. Das sind richtig tolle Menschen. Da ist richtig viel los. Und ich glaube, in den letzten 3 Jahren ist da auch nochmal ganz viel passiert. Ganz viel auch an positiver Bewegung mit Ping-Pong Parkinson, mit der Juvedo Foundation, aber auch mit der Hilde-Ulrich-Stiftung, der Parkinson-Stiftung, sind ganz spannende Player auch so mit reingekommen, die auch immer so einen positiven Blickwinkel mit reinbringen, die irgendwie versuchen, jetzt nicht im Sinne von alles schlecht und wir setzen uns in den Kreis und reden drüber, sondern die sagen aktiv, wir müssen was tun, wir können was tun. Auch die PD Avengers weltweit, also da ist ganz viel Bewegung und das ist auch schön zu sehen. PD Avengers, genau.
Super. Vielleicht nehmen wir das dann noch in die Show Notes rein, dieser Link.
Ja, gerne.
Oder all das, was du jetzt erzählt hast, weil ich finde das sehr wichtig, eben, dass diese positiven Geschichten auch wirklich geteilt werden, weil ich kann mir vorstellen, oder auch aus eigener Erfahrung als Therapeutin habe ich viele Menschen erlebt, die wirklich so, denen es so ging wie dir. Eigentlich, man kommt in so einen Strudel rein, man liest und liest und sieht und ja, und dann kommt man in so eine Negativspirale rein und ja, dann muss man sich da wieder hocharbeiten und ist nicht immer so ganz so einfach. Was denkst du insgesamt zu diesen Informationen? Ist es wichtig, dass man wirklich immer alles weiß und liest oder kann es eben auch, so wie du sagst, Angst machen und ist es manchmal besser, vielleicht sich nicht so genau zu informieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe am Anfang ganz viel gelesen und angeschaut und weil ich dachte, ich brauche ganz viel Information. Ich will alles wissen. Ich möchte wissen, wie schlimm kann es werden. Ich wollte alles wissen. Ich wollte auch nicht, dass mich einer schont. Ich wollte es wissen. Dann habe ich es erfahren und war jedes Mal wieder erschrocken. Bin jetzt, sage ich mal, in letzter Zeit ein bisschen davon abgekommen, weil ich denke, ich weiß schon relativ viel. Es gibt natürlich unendlich viele Online-Seminare. Corona sei Dank ist ja jetzt alles online möglich und so weiter, wo man sich informieren kann. Und ich gehe nicht überall hin. Ausgewählte Sachen natürlich schon. Aber sag ich mal, dieses riesige Informationsbedürfnis, was ich am Anfang hatte, ist jetzt nicht mehr so. Und das tut auch ganz gut. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir möglichst gut informiert sind über die Abläufe in unserem Körper und darüber, was eigentlich passiert, wie Medikamente wirken und so weiter. Denn ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir mit unseren Ärzten und Therapeuten auf Augenhöhe sprechen können.
Ja.
Denn gerade bei Erkrankungen, oder eigentlich bei allen Erkrankungen, die chronisch sind, ist es ja so, dass wir Patienten, wir wissen, wie es uns geht. Wir spüren das. Aber das auch verständlich zu machen, dem Arzt oder den Therapeuten zu sagen, was ist genau unser Problem, und was kann man tun und auch wirklich sich zu beobachten in Bezug auf Medikamentennebenwirkungen und oder Therapien, die was bringen oder vielleicht auch nichts bringen. Das ist ganz wichtig auch, um eben nicht, dass das über einen, über den Kopf hinweg therapiert wird, sondern dass wir wirklich aktive Mitgestalter unserer Therapie sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und deswegen finde ich, da müssen wir schon, es ist auch unsere Aufgabe als Patienten, denke ich, uns da wirklich schlau zu machen.
Dass man wirklich mitentscheiden kann, was
Ja.
geschieht mit mir oder eben nicht mit mir, sondern was entscheide ich, welches Medikament nehme ich und warum.
Genau, ja.
Ja. Und du selbst beschäftigst dich ja wirklich sehr viel mit dem Ganzen und hast auch immer wieder, du hast ja jetzt Ernährung auch, die Ernährung umgestellt. So wie ich da gelesen habe, warum hast du das getan? Also hat es dir da, hast du was gemerkt? Wie bist du dazu gekommen?
Also es gibt jetzt eine noch gar, also ein bisschen neuere Theorie, dass Parkinson im Darm beginnt, dass also da diese Fehlfaltung dieses Eiweißmoleküls startet, was dann irgendwie sich bis ins Gehirn ausbreitet. Das sind alles nur Theorien, aber es könnte so einiges erklären, weil ja viele Parkinson-Patienten auch Darmprobleme haben. Parkinson ist ja sowieso eine Erkrankung, die jetzt nicht nur diese motorischen Symptome hat, sondern auch ganz viele Mo Symptome, die man eben nicht sieht, ne? Wie Schlafstörungen, wie Depressionen, dieses Dopamin, was uns fehlt. Das hat als Neurotransmitter ganz wichtige Funktionen als Stellschraube an ganz vielen körperlichen Funktionen und eben auch Blasenkontrolle und so solche Dinge. Alles, das sind alles Dinge und Schwindel, die dazu kommen können, die wirklich auch das Leben deutlich beeinträchtigen, die man eben nicht sieht. Und da ist es schon wichtig, dass man da auch ja, gut informiert bleibt. Jetzt habe ich gerade die Frage vergessen, Entschuldigung.
Ja, wegen der Ernährung. Du hast
Ernährung,
ja,
genau.
du hast die umgestellt.
Genau. Ich habe, genau, und deswegen wegen der Darmtheorie habe ich gedacht, ich fange mal an. Und versuch mal, ich war bei einer Ernährungsberatung auch und bei einer Heilpraktikerin, die mir da was empfohlen hat, bin ich auf glutenarm und milchfrei und zuckerarme Ernährung gegangen. Boah, das war richtig schwer. Ich habe das ein paar
Das
Wochen
kann ich mir vorstellen.
durchgezogen, hatte jetzt nicht so den bahnbrechenden Effekt. Bin jetzt wieder ein bisschen davon abgekommen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber was ich jetzt nochmal geändert habe, ich bin jetzt seit ein paar Monaten mit Intervallfasten dabei und das bekommt mir ganz gut, weil ich auch immer gerade bei Parkinson, wir müssen, gerade wer L-Dopa nimmt, das ist so ein Ersatz für das Dopamin als Präparat, da müssen wir sehr genau darauf achten, was wir essen, weil wir dürfen dann um diese Medikamenteneinnahme herum dann vorher und nachher nichts essen in eine längere Zeit. Und deswegen kollidiert das öfter mal mit der Ernährung und deswegen, wenn man einfach gar nichts isst, eine ganze Zeit lang ist das schon mal besser. Und dann merke ich auch, dass es einfach auch, sag ich mal, so Körper und Darm reguliert. Mir hat das schon ganz gut geholfen, dass ich auch merke, ich bin da einfach, ich bin da mehr so im Ausgleich mit mir, ja.
Ja, der hat dann mehr Zeit, wenn er nicht so viel
Genau.
einmal bekommt.
Ja.
Du bist ja da immer unterwegs. Also du hast ja jetzt wahnsinnig viel, dass du den du machst. Du arbeitest als Sozialarbeiterin, du hast Familie, du hast einen eigenen Podcast, du bist selbst zu Gast bei Podcasts. Ja, und eben demnächst ja auch selbst bei Laura Marlena Seiler, was sehr spannend ist.
Ja, finde ich auch, freue
Ja.
mich so.
Und ja, du bist in Talkrunden dabei, hattest sogar eine TV-Sendung mit Eckart von Hirschhausen, dazu musst du auch noch was sagen
Das war
nachher.
spannend.
Und ja, wie machst du das? Ping-Pong spielst du ja auch noch. Woher nimmst du diese Energie?
Ja, ich glaube, ich war schon immer so ein Mensch, der einfach ganz viele Sachen parallel gemacht hat. Also da bin ich jetzt nicht, hat sich jetzt durch die Krankheit das nicht so sehr verändert, weil ich schon immer irgendwie Ich habe einfach immer Interesse an allem und will überall dabei sein. Vielleicht ist das auch mein Problem, dass ich einfach mal sagen sollte, jetzt reicht's und setz dich doch mal hin und ruh dich aus. Kann ich schlecht. Ich bin immer irgendwie aktiv und will immer gerne überall dabei sein.
Bist du dann gestoppt durch diese Krankheit oder macht ihr da alles mit?
Im Moment macht die noch alles mit, ich glaube aber, dass es gibt ja auch so Gedanken, dass man sagt, jede Krankheit hat auch einen Sinn und dass diese Schnelligkeit, in der ich lebe und auch die letzten Jahre, Jahrzehnte gelebt habe, vielleicht auch nicht so förderlich ist. Und Parkinson ist eine Erkrankung, die einen langsamer werden lässt. Und vielleicht tut das auch ganz gut. So kann ich es auch ein bisschen sehen. Ja, aber es ist, was ich jetzt, also ich mache immer noch ziemlich viel. Man muss natürlich gucken, dass man nicht in so einer Parkinson-Blase lebt. Das ging mir eine Zeit lang auch so, wo ich irgendwie, man ist dann, da ich hier morgens tanzen mit einer Gruppe von Parkinson-Leuten, abends Tischtennis spielen. Nachmittags habe ich noch einen Zoom-Chat mit irgendjemandem gehabt. Und dann denkt man schon am Abend, wenn man dann mit Mann und Kindern da sitzt und nur noch von Parkinson erzählt, die wollen dann auch nicht mehr hören. Also da ist es aber, glaube ich, auch wichtig und gut, eben nicht den ganzen Tag in dieser Blase zu verbringen. Da kann man schnell reinrutschen, weil da verstehen einen alle und alle wissen, worum es geht und alle haben das Gleiche und man fühlt sich so aufgehoben. Aber wir müssen eben auch im normalen Leben, im echten Leben nochmal auch wieder da reinfinden und vor allem auch diese Gedanken, nur, die sich nur um die Erkrankung drehen, auch mal loslassen wieder.
Genau, dir selbst ist es nicht zu viel, weil du hast ja dann auch diese Interviews immer wieder und eben mit dem Ping-Pong-Verein und du kennst viele Leute, die das haben. Das geht. Also das.
Also es ist manchmal ist es auch ehrlich gesagt grenzwertig. Ich merke dann auch, dass es viel ist und dass ich dann auch echt mal wieder runterfahren muss. Ich hatte jetzt auch im Frühjahr hatte ich auch eine Zeit, wo ich wusste, es ist jedes Wochenende verplant, immer war irgendwas. Wo ich dann auch dachte, so jetzt ist gut. Ich habe mir auch die Deadline gesetzt, so am so und so 4. Juni ist dann Schluss und dann mache ich erstmal weniger und das hat dann auch funktioniert. Und seitdem gucke ich auch, dass ich wieder ein bisschen mehr bei mir ankomme. Aber es ist eben, also ich habe schon das Gefühl, dass durch die Erkrankung ich immer zunehmend jetzt noch das Gefühl habe, ich will einfach die Dinge, die ich tun will, jetzt noch tun, weil ich nicht weiß, wie lange ich sie tun kann. Das ist manchmal auch so ein Antrieb, der einem sagt, oh, mach das jetzt noch. Also da ist es nicht so einfach, sage ich mal, diesen richtigen Weg der Selbstfürsorge zu finden. Da bin ich, sagen wir mal ehrlich, da bin ich auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass ich ankomme am Ziel, aber ich mache mich zumindest auf dem Weg.
Wirklich
Ja.
selbstfürsorglicher zu sein und auf den Körper zu hören. Aber
Genau.
das ist ja nicht nur Thema mit Erkrankung, das ist ja auch sonst ein Thema, weil man in unserer Welt läuft alles so schnell und man ist in diesem Hamsterrad, das sind wir alle ein bisschen. Aber wir werden dann eben durch irgendwas dann ausgebremst. Das ist eben wichtig, dass man sich wirklich selbst zuhört. Du hast ja auch von deinem Aber im Kopf erzählt in deiner ersten Folge oder der zweiten Folge, ich weiß nicht mehr. Was magst du das noch mal was zu sagen? Was war das genau?
Also ich habe damals in der Geschichte, glaube ich, beschrieben, dass ich ja bei all diesem Schrecken und der Verzweiflung, die ich anfangs wirklich spürte nach der Diagnose, dass ich immer irgendwie diese Stimme im Kopf hatte, die mir sagt, ja, aber es muss doch einen Weg geben, aber es gibt doch Menschen, die damit leben können. Und aber ich lasse mich doch jetzt nicht unterkriegen. Und ich habe es, und diese Stimme war irgendwie immer da, genauso wie diese Stimme, die sagte, mach jetzt diesen Podcast. Und dachte, warum ist in der Welt, soll ich diesen Podcast machen? Aber ich habe immer diesen Gedanken gehabt und er hat mich nicht losgelassen. Und ich glaube, Dinge, die man im Kopf hat und die einen nicht loslassen, das sind so Ideen, die darauf warten, in die Welt zu kommen. Und die müssen dann raus. Und es war eben auch mit dieser Stimme, die in meinem Kopf immer mal wieder sagte, jetzt komm, lass dich nicht unterkriegen. Und es ist ja auch so, dass man selber im Leben schon einige Sachen auch gemeistert hat. Vielleicht war es nicht Parkinson, aber andere Schwierigkeiten. Und das ist ja auch was, wo man nochmal so draus von zehren kann. Und ich glaube, dieses ist auch wichtig, diese Stimmen zu hören. Man hört ja sowieso immer diese Stimme, die einem sagt, was machst du da eigentlich? Das war ja völlig Banane und das kannst du doch nicht machen. Und ne, also diese negative Stimme, die hat man ja sowieso immer im Kopf. Und einfach so ein bisschen zu gucken, auf diese positive Stimme auch zu hören oder sich darauf mal zu fokussieren. Und ich versuche gerade auch in Zeiten, wo es mir immer auch mal schlechter geht, weil das haben wir auch alle und auch mit Diagnose und auch mit positiven Podcast bin ich auch nicht den ganzen Tag positiv.
Ja, eben,
Leider
das wollte ich
nicht.
noch fragen, weil du dich so damit umgibst, oder? Und das ist ja, du hast wirklich viel, das du machst und da kommst du manchmal vielleicht auch mal an Tage, an dem du einfach mal sagst, nee, also jetzt heute geht es mir nicht besonders gut. Das gibt's schon auch.
Natürlich, diese Tage oder Stunden gibt es auch oft. Und das ist auch immer noch mal ganz klar zu sagen. Also ich bin jetzt auch kein anderer Mensch als jeder andere. Vielleicht schaffe ich es noch mal anders zu kommunizieren oder mich da noch mal ein bisschen anders rauszuholen. Aber diese schlechten Tage und schlechten Stunden habe ich auf jeden Fall auch. Und da versuche ich immer meine Psychologin zu denken, die mir immer sagt, Frau Wersing, es darf Ihnen auch wieder schlechter gehen. Und das fand ich diesen Satz, den habe ich so verinnerlicht, weil ich immer dachte, ja, manchmal braucht man einfach diese Erlaubnis, dass einem auch mal schlecht gehen darf, dass man nicht den ganzen Tag so tun muss, als wäre man gut drauf. Weil manchmal ist es einfach nicht so. Und bei niemandem im Leben. Und da muss das auch raus und dann muss man es auch sagen. Ja, aber auch da gibt es immer Tage, die nicht so gut sind. Aber ich habe inzwischen auch diese Zuversicht für mich gefunden, dass ich weiß, dass nach schlechten Tagen auch immer wieder gute kommen werden. Genauso wie nach guten Tagen auch wieder schlechtere kommen. Da ist einfach so. Ich glaube, das wissen wir alle, wenn es uns gut geht. Das hält nicht für immer an, nee. Aber genauso ist es auch an schlechten Tagen. Das wird auch wieder besser. Und darauf zu vertrauen und diesen schlechten Tag auch einfach mal sein zu lassen, dann ist er so. Dann ist heute einfach mal ein Bananentag. Dann
Du
bin
hast ja
ich.
den Bananentag, das finde ich ganz, ganz guter Ausdruck. Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass du die Krankheitsbewältigung, das hört nie auf, das gibt immer Auf und Abs. Und das denke ich, das ist auch noch wichtig zu wissen, das ist bei dir auch so, oder? Das ist bei uns allen
Ja,
so.
natürlich. Das ist immer, auch wenn man sagt, und das habe ich auch in den 18 Jahren immer auf meiner Arbeit gelernt, dass ich da, wenn ich manchmal Familien hatte, wo ich dachte, oh, die kommen doch total gut zurecht und ich bewundere die, wie die das schaffen. Und dann saßen die manchmal ein paar Jahre später bei mir doch weinend im Büro und sagten, oh, es ist gerade ganz schwierig. Und ich dachte, wir hätten es geschafft, aber jetzt ist, aber wir verändern uns auch eben immer nochmal. Die Situationen verändern sich. Und gerade Parkinson ist ja auch eine Krankheit, die voranschreitet. Das wird sich alles verändern. Und da ist es auch dann völlig in Ordnung, wenn man auch mal wieder einen Schritt zurückfällt oder vielleicht auch mal eine ganze Strecke wieder zurückfällt und irgendwo nochmal woanders gerade stecken bleibt und denkt, ich will das doch gar nicht. Und auch nochmal hadert mit der Diagnose und mit dem persönlichen Befinden. Aber auch das ist immer wichtig, weil, also ich merke mir immer gerne Sätze, die andere sagen. Meine Kollegin sagt immer zu mir, es muss dir erst schlechter gehen, bevor es dir wieder besser gehen kann. Man kann ja nicht immer nur sich besser fühlen. Also erstmal muss es dir dann irgendwann mal wieder schlechter gehen und dann geht es wieder bergauf.
Das kann man sich wirklich so auf die
Ja,
Stirn schreiben, weil
genau.
es ist wirklich so, ja.
Ja.
Das gehört dazu zum Leben. Es kann ja nicht immer positiv sein, ja. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man positiv bleibt. Du hast ja auch noch eben diese TV-Sendung mit Eckhard von Hirschhausen gedreht. Wie kam es denn dazu? Hat er dich einfach angefragt oder wie war das?
Ne, das war eine ganz verrückte Geschichte. Durch meinen Podcast hatte ich ja auch mit verschiedenen Menschen immer mal Kontakt. Und einen Bekannten, den ich da hatte aus der Parkinson-Szene, der wohnt in Berlin. Und der sagte, wir haben ja so eine Anfrage bekommen von einem Fernsehteam und die wollen gerne mit jemandem drehen zum Thema Parkinson. Wir haben ja aber jetzt nur Leute Ü 70 und eigentlich fände ich das gut, wenn da jemand Jüngeres mal erscheint, weil das ist ja immer nicht so bekannt mit Parkinson. Und hättest du nicht Lust? Ich so. Das war vor einem Jahr, da war ich gerade mal anderthalb Jahre erkrankt und dachte auch, bin jetzt nicht so der Vorzeige-Parkinson-Patient. Ich habe dann eben nach außen hin auf den ersten Blick nicht so klare Symptome. Und dachte ich, vielleicht sieht das so ein bisschen nach Charlatanerie aus oder was will die eigentlich oder keine Ahnung, was man immer so denkt dann. Dann waren auch noch andere Leute im Gespräch, aber am Ende mit den Vorgesprächen haben die sich dann für mich entschieden. Und ja, dann war das auch echt, also es war gar nicht so einfach für mich auch so die Entscheidung zu treffen, mache ich das oder mache ich das nicht, weil wir wollten gerne bei uns zu Hause drehen. Das heißt, meine Kinder waren mit im Fernsehen, mein Mann war mit drin, meine Ping-Pong-Parkinson-Gruppe. Und dieses Private ist schon nochmal so ein Thema für mich gewesen. Inwiefern will ich da meine Familie da auch so mit reinholen, damit, also mit denen auch in die Öffentlichkeit gehen, war da doch ein bisschen besorgt, aber im Nachhinein hat sich das auch als positiv erwiesen. Ich habe auch wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sagten, Mensch, das war ganz toll, dass man auch gesehen hat, dass auch Kinder letztendlich betroffen sind von dieser Diagnose, wenn Eltern jung erkranken und überhaupt das zu sehen ist, dass auch junge Menschen, ich meine jung, ich bin 43, aber relativ junge Menschen
Doch.
mit Parkinson betroffen sind und Es war, glaube ich, für das Thema Öffentlichkeitsarbeit hat das sehr, sehr viel gebracht. Und es war natürlich ein ganz spannender Tag. Ich war sowas von aufgeregt. Ich habe 3 Wochen vorher aufgeräumt und habe allen gesagt, fass dir nichts mehr an, dieses Haus ist ein Museum, nichts
Das
wird mehr
muss
berührt.
so bleiben, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, ein Fernsehteam kommt ja nicht alle Tage ins Haus.
Nee, genau. Und gerade zu Hause, man denkt, oh Gott, dieses Bild, das musst du nochmal umdrehen. Und das kannst du auch nicht stehen lassen. Und dieses Buch, nee, das musst du auch nochmal wegstellen.
Das heißt, jetzt sieht es ganz anders aus bei
Jetzt
dir.
sieht es ganz anders aus.
Ja.
Völlig chaotisch, alles durcheinander, so wie immer. Ne?
Nee. Nee. Aber das hast du positiv erlebt, den Tag.
Ja, das war wirklich sehr spannend. Das war so ein Tag, wo man hat ja manchmal so Tage im Leben, da erlebt man so viel, dass es eigentlich für eine ganze Woche reichen würde an Eindrücken. Und das war so ein Tag, da kam morgens dann um 7 schon jemand von der Maske und
Wow.
schminkte uns dann alle. Und dann kam das Kamerateam und die bauten da alles auf. Und dann war das ein richtig ein Fernsehstudio. Und dann kam Eckart von Hirschhausen um die Ecke und sagte, hallo, ich bin Eckart. Was soll ich denn anziehen? Die Hose oder die Hose? Und wir so, ah, okay, da ist er. Ne? Aber es war auch wirklich, es war ein tolles Erlebnis. War auch wirklich eine sehr einfühlsame Crew, die da dabei war und Eckart von Hirschhausen auch. Man merkte, dass die sehr nah an den Menschen waren und dass sie wirklich Interesse an uns hatten. Und auch wenn die Kamera aus war, hat sich Eckart für uns interessiert und hat viele Fragen gestellt und wollte ganz viel wissen und war ganz nah bei uns. Das war wirklich, war ein schönes Erlebnis, ja.
Auch für die Familie.
Ja, auf jeden Fall. Die waren natürlich dann groß überall in der Presse und alle wurden darauf angesprochen. Und ein paar Wochen später fuhren wir zu den German Open, also von Ping Pong Parkinson, so ein großes Turnier in Nordhorn. Und da hatten alle diesen Beitrag gesehen. Und wir kamen da rein und meine Kinder auch. Und die, ey, ich kenne die aus dem
Promis.
Fernsehen, ich kenne dich auch. Und die Kinder so, alle kennen uns komisch. Und dann fiel ihnen das ein mit dem Fernsehbeitrag. Und da die da wirklich alle gesehen hatten, ne, waren sie da auf einmal die Stars, haben
Die
das genossen.
VIPs, ja. Wow, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist sicher toll, wenn man so auch eben eine Geschichte, seine Geschichte erzählen kann, aber eben auf eine andere Art.
Ja.
Eigentlich so, wie man es vielleicht nicht erwarten würde.
Ja.
Ja, das ist wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit, dass es eben nicht nur so das Bild ist, das du am Anfang beschrieben hast, als du dich selbst damit beschäftigt hast und diese Menschen gesehen hast und dich verglichen hast, dass es eben auch so sein könnte. Es kann eben auch anders sein.
Ja. Und ich meine, heute gucke ich auch schon anders Menschen an, die länger betroffen sind. Damals guckt man die Menschen an und sieht die ganzen Symptome und sieht nur sich selber in 10, 15, 20 Jahren. Heute kenne ich das, heute erschreckt mich das nicht mehr und ich sehe vielmehr die Menschen hinter den Symptomen und ich sehe, was sie geleistet haben in den letzten Jahren und das beeindruckt mich jetzt viel mehr, dass es mich erschreckt, weil ich immer denke, wie haben die das geschafft, die letzten 10, 15, 20 Jahre? Eine Frau im Podcast, die hat 40 Jahre Parkinson hinter sich. Das ist der Wahnsinn und das beeindruckt mich unglaublich und das gibt mir auch ganz viel Kraft, weil ich immer denke, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch.
Ja, und man lebt ja in dieser Zeit. Also man wartet ja nicht darauf, bis es dann soweit ist, sondern man
Genau,
lebt und man
ja.
lebt sein Leben so, wie man es am besten kann.
Ja. Entschuldigung, hier kam gerade was zur Tür reingeschoben.
Kein Problem. Ja, du hast ja, das muss ich jetzt ablesen, weil ich kann das nicht auswendig, aber der Satz ist so wunderbar oder es sind mehrere Sätze. Du hast geschrieben auf deiner Homepage, so fremd es anfangs scheinen mag, hat jede Erkrankung auch ihre positiven Seiten. Sie bietet die Chance, im eigenen Leben etwas aufzuräumen, loszulassen, was nicht mehr dienlich ist, fragwürdige Dinge wie Perfektionismus und Multitasking getrost über Bord zu werfen und Wünsche und Träume nicht länger aufzuschieben. Für mich, das ist wirklich wunderschön und ich glaube, es ist ja für alle, für uns alle so. Ich glaube, eben das Aufschieben, das ist ja ein großes Thema, das wir alle immer wieder tun und wir brauchen dann so einen Stupser, der uns sagt, ja, vielleicht machst du das doch eigentlich lieber jetzt. Und du hast ja auch, für mich hört das alles ein bisschen sich danach an, dass man Frieden schließen soll mit dem, was ist und was man hat und wie es einem geht und eben auch lernt, damit umzugehen. Du hast das Wort loslassen verwendet. Hast du losgelassen?
Also ich habe insofern losgelassen, als dass ich, glaube ich, erstmal annehmen kann, was kommt. Sage ich jetzt. Vielleicht weiß ich auch noch nicht, was kommt. Das kann sich auch immer noch mal ändern. Wir wissen ja, Krankheitsbewältigung ist immer noch mal
Genau,
Veränderungsprozess.
das auf und ab.
Aber ich habe für mich wirklich so eine Zuversicht gefunden, dass egal was kommt, das glaube ich jetzt, es wird immer einen Weg geben. Punkt. Ich werde immer einen Weg finden, es wird immer irgendwie gehen. Und wenn es nicht mehr geht, ja, dann gibt es auch irgendeinen Weg. Also das ist für mich so eine Sicherheit oder so ein Gefühl von Ruhe auch ein Stück weit und vielleicht auch innerem Frieden, der natürlich auch nicht jeden Tag da ist, ne? Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir selber mit der Krankheit auch im Reinen sind. Also es gibt ja Menschen, die bezeichnen ihre Krankheit als Monster in mir oder ähnliches. Das habe ich gar nicht, weil ich auch denke, das ist, also diese Krankheit ist jetzt auch nicht eine Person oder eine Figur für mich, sondern mein Körper ist einfach erkrankt oder funktioniert nicht mehr an bestimmten Stellen so, wie er funktionieren sollte und trotzdem leistet er unglaublich viel. Und das sich auch nochmal so bewusst zu machen und eben nicht in so einem Kampfmodus zu bleiben, ne, das habe ich auch am Anfang. Da war ich auch so, na, ich wollte alles tun, um das irgendwie aufzuhalten und sagen, ich schaffe das, ich kriege das weg. Und nee, das einfach so nehmen, wie es ist und akzeptieren. Und einfach, ja, und es einfach in sein Leben integrieren. Ich sehe das immer ein bisschen so, wir alle haben so einen Rucksack auf den Schultern, ne? Und der eine hat vielleicht aus seiner Kindheit da schon einen ordentlichen Stein drin und andere gehen leichter durchs Leben. Und einer hat eine Scheidung oder hat einen geliebten Menschen verloren oder ähnliches. Es sind auch alles schwere Lebenskrisen. Das heißt doch nicht, dass Parkinson das Schlimmste auf der Welt ist. Das glaube ich auch nicht. Und es gibt auch viele andere Situationen, wo man im Leben auch wirklich ziemlich am Ende und verzweifelt ist. Aber wir haben in der Hand, wie schwer dieser Rucksack wiegt. Wir müssen ihn tragen, aber wir können ihn natürlich am ausgestreckten Arm vor uns hertragen. Oder wir suchen uns Hilfsmittel, die uns helfen, das Ding leichter tragbar zu machen. Ne? Oder die Steine leichter werden zu lassen. Und ich glaube, das ist immer so ein Bild für mich, wo ich denke, das ist nun mal ein Teil von mir, aber ich habe auch die Wahl, wie ich es sehe und wie ich es annehme und wie schwer ich es mir selber mache. Und das, glaube ich, gilt für jede Lebenssituation.
Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Bild. Ich kann mir das gut vorstellen. Du hast ja auch auf deiner Seite geschrieben, dass im Hier und Jetzt leben, dass das wichtig ist. Und ich habe mich auch ein bisschen damit befasst. Ich habe das Buch von Eckhart Tolle gelesen, ein anderer Eckhart, aber genau. Und ich habe auch die Hörbücher gehört zu ihm. Und es war. Ich dachte doch, dass es geht ja auch um das Hier und Jetzt und das Achtsamsein mit sich selbst, mit dem, was ist. Aber es ist gar nicht so leicht, habe ich festgestellt. Also es fällt einem unglaublich manchmal wirklich schwer, immer wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Gerade wenn man jemand ist, der gerne hat, wenn was läuft und plant und dann mache ich noch das und das und ja, so energiereich ist. Wie geht's dir damit?
Kann ich auch unterschreiben. Also, und ich glaube, das ist auch eine Illusion. Wir können nicht den ganzen Tag im Hier und Jetzt sein. Natürlich nicht. Aber ich glaube, von so diesem Bewusstsein, was man gar nicht hat darüber, dass man das Hier und Jetzt genießen muss, zu immer mal Momente für sich wahrnehmen und diese auch genießen können und ganz bewusst so abspeichern. Das kann ich jetzt tatsächlich besser. Dann sind vielleicht 2, 3, 4 Momente am Tag, aber die kann ich bewusster wahrnehmen und denken, so jetzt. Augen zu und so ein inneres Foto machen und dann versuche ich mir diese Situation einfach abzuspeichern, ganz fest abzuspeichern, um die dann an schlechten Tagen nochmal rauszuholen. Ich glaube, das ist es auch nur anders. Vielleicht schaffen das Yogis oder Erleuchtete oder so, die schaffen das bestimmt. So weit bin ich noch nicht und komme ich vielleicht auch nicht hin. Das ist vielleicht ein Lebensziel von jemand anderem. Aber ich glaube, uns das immer wieder bewusst zu machen und wenn es nur eine Sache am Tag ist, wo du denkst, so heute habe ich das erlebt und das war was Besonderes. Kann man auch manchmal abends sich nochmal im Bett nochmal Revue passieren lassen. Ich glaube, das hilft schon ein ganzes Stück weiter, um dann auch an schwierigen Tagen auch immer nochmal zu merken, so das ist jetzt für mich der Punkt, den ich jetzt nochmal bewusst wahrnehme.
Für den ich dankbar bin, dass ich das.
Genau. Dankbarkeit ist auch ein Riesenthema, ne?
Genau, schön. Ja, du, dann noch ein bisschen weg von dem Hier und Jetzt zum Abschluss, weil wir sind ja doch schon lange dran. Was kommt bei dir in nächster Zeit? Was steht bei dir in nächster Zeit an in der Zukunft? Hast du da Projekte oder Ideen, die du noch umsetzen möchtest oder einfach eben nächste Woche oder übernächst, ich weiß gar nicht. Hast du den Podcast mit Laura Marlina Seiler? Oder bist du selbst zu Gast? Das ist sicher
Ja,
auch ein
also
Highlight.
übernächste Woche bin ich da, genau.
Übernächste Woche, ja. Gibt
Ja.
es sonst noch Pläne, die du hast? Was steht noch an?
Also ich war früher tatsächlich ein Mensch, der viel in der Zukunft gelebt hat und ganz viel, sag ich mal, das willst du dann mal machen und da willst du mal hinreisen und da habe ich ganz viel geplant und ich plane nicht mehr so weit. Also ich versuche oder ich male mir einfach nicht mehr aus, was ist jetzt in 10, 15 Jahren. Das ist für mich, das kann ich, ich meine, klar, man denkt man da schon manchmal drüber nach, aber dass ich das so detailliert versuche mir zu planen, das mache ich längst nicht mehr. Ich gucke so ein bisschen die nächste Zukunft, so die nächsten Wochen, Monate. Ne, da ist eben, wie du gerade schon sagtest, dieser tolle Podcast mit Laura Marlina Seiler, den ich dann aufnehmen darf in Berlin.
Toll.
Ich hab im September eine Reha, die ja, auf die ich mich freue, die mir, glaube ich, auch gut tun wird. Und meine Eltern haben jetzt gesagt, die wollen nach Münster ziehen und das wird vielleicht auch im nächsten Jahr passieren. Da freue ich mich auch total drauf, dass sie in die Gegend ziehen. Ja, und für den Podcast selber habe ich eigentlich noch den Wunsch, da will ich schon länger, das ist auch so eine Idee, die mich nicht loslässt. Ich will so gerne ein Buch nochmal machen aus den Geschichten,
Oh
aus
ja.
den einzelnen, vielleicht ein bisschen gekürzt, aber weil ich glaube, dass es auch genug Menschen gibt, die vielleicht so einen Podcast nicht unbedingt erreicht, aber ich glaube, ein Buch nochmal mit Geschichten, wo man sich jeden Tag mal eine rausnehmen kann, die man mal liest, die einem vielleicht gut tut, das wäre noch so mein Ziel für die nächste
Unbedingt.
Zukunft, ja.
Ja, das würde sich wirklich lohnen. Ich glaube, dass, weil Bücher liest man auch viel und eben Podcast hört man, aber ich glaube auch ein Buch mit solchen Geschichten kann sehr, sehr inspirieren. Auch für Nicht-Betroffene finde ich ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube auch für Angehörige, Familien oder eben auch eben jemand, der gar nichts damit zu tun hat, der findet das sehr spannend, weil es eben, es geht ja ums Leben und dass man sich diese Fragen stellt, was will man noch und wofür lebt man? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
Ja, danke schön.
Dann wünsche ich dir alles Gute auch für den Podcast, der noch ansteht mit Laura Marlina Seiler und eben auch dein Buchprojekt, das du dann startest. Ich hoffe wirklich, dass du es
Gucken wir mal.
machst. Ja. Doch, das würde sich wirklich lohnen. Und ja, vielen Dank dir, dass du hier warst.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Es ist wirklich mal eine ganz spannende Erfahrung, auf der anderen Seite zu sitzen und jetzt interviewt zu werden. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich finde, du machst das sehr, sehr toll. Also ein großes Lob an dich. Du bist da jetzt auch relativ frisch gestartet.
Ja.
Du machst das ganz, ganz ruhig und mit ganz viel Einfühlungsvermögen. Und das braucht es, glaube ich, auch.
Danke.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auch mit deinem Podcast. Ich glaube, das ist auch eine richtig tolle Idee, wirklich diese verschiedenen Krankheitsbilder sich anzuschauen und so diese Quintessenzen überall rauszuziehen. Ganz viel Erfolg. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Dankeschön. Danke dir.